Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah. Oh.
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Schlange stehen für Zimtschnecken, sehr spannend, eine fette Wirtschaftskrise und eine Hochzeit im Krankenhaus.
Das sind 3 unserer Themen heute. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Cool.
Wow.
Herzlich willkommen.
Live aus der Stadtbibliothek in Düsseldorf. Mein Name ist Florian Pustlauk.
Und mein Name ist Helene Pawlitzki. Und hier ist nochmal euer tolles Publikum heute. Wie schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir hier sein dürfen.
Absolut. Ja, manchmal haben wir vom Aufwacher auch einfach mal Lust, aus unserem kleinen Kämmerchen zu kommen, aus unserem Studio mal Gesichter zu sehen von euch, die uns zuhören jeden Tag. Und das machen wir heute mal. Und wir sind hier im Stadtfenster in der Zentralbibliothek in Düsseldorf. Und ja gut, Stadtfenster, ne? Das trägt seinen Namen nicht zu Unrecht.
Das ist richtig. Man kann rausgucken. Wir können hier Leute sehen, die gerade im Hotelzimmer gegenüber sich schick machen. Wir können Menschen sehen, die nicht in ihren Büros sind, glaube ich. Und auf der Straße ist auch jede Menge los. Also das ist Düsseldorf. Außerdem gibt's hier drin Kaffee, Wasser, Tee und leckere Brötchen.
Essen im Podcast, immer sehr beliebt.
Ja, muss man machen. Mit vollem Mund podcasten ist meine Leidenschaft.
Im Aufwacher sprechen wir ja jeden Tag über das Wichtigste, was den Westen bewegt und natürlich auch darüber hinaus. Immer 15 Minuten lang und das ab 5 Uhr morgens für euch frisch aus dem Ofen verfügbar.
So sieht's aus. Und einmal die Woche nehmen wir uns Zeit für einen kleinen Wochenrückblick und das wollen wir jetzt heute auch machen.
Deswegen fangen wir an. Wir starten mit einem Thema, das auf RP Online in dieser Woche sehr viele Klicks eingesammelt hat. Und es ist schon ja ein Aufregerthema, würde ich sagen. Ne?
Meist geklickt.
Ich habe ja gerade hier mein knuspriges Sonntagsbrötchen gebissen. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Sonntags morgens das Frühstück, was muss da unbedingt auf dem Tisch stehen?
Also wenn ich Zeit habe, gibt's Bacon, Ei und so ein bisschen britisches Frühstück.
Britisches Frühstück, so. Und hier, was muss hier passieren Sonntagmorgens?
Wenn Familie Zeit hat, dann großes Frühstück.
Müssen da Brötchen auf den Tisch?
Nicht unbedingt.
Aha, das ist schon mal gut.
Ja, das trifft sich gut. Und hier, wie sieht's aus sonntagsmorgens Frühstück?
Hauptsächlich Kaffee.
Also, ich sehe schon, das mit den Brötchen ist offenbar gar nicht so wichtig, wie wir gedacht haben, Florian.
Ja, es ist interessant, aber trotzdem viele Leute, die auf RP Online unterwegs sind, fanden es spannend. Und natürlich, das ist ja auch Kulturgut, so ein Sonntagsbrötchen. Das ist so zu formulieren. Es gibt keine Schlange, in der ich lieber stehe als am Sonntagsbäcker.
Wirklich?
Morgens. Ja, es ist ein schönes Gefühl einfach.
Echt jetzt?
Total.
Sonntags morgens verkatert?
Ja, verkatert, so 10 Uhr oder so. Jetzt nicht
ja,
um 6.
Verkatert.
Also ich find's auf jeden Fall wichtig. Am Niederrhein, da wird es jetzt etwas schwieriger, an Sonn- und Feiertagen an frische Brötchen zu kommen. Zumindest an Sonn- und Feiertagen. Denn die Filialen der Landbäckerei Stinges, die bleiben ab dem 1. November genau an Sonntagen und Feiertagen zu. Geschlossen,
und das
dicht.
Ist ehrlich gesagt ein ziemlicher Schock für viele am Niederrhein. Stinges hat da nämlich 117 Filialen in den Kreisen Viersen, Heinsberg, Neuss und Kleve, in Mönchengladbach und in Krefeld. Also die decken da eine Menge Sonntagsbrötchenbedarf ab und haben jetzt gesagt, ja, sorry Leute, aber sonntags gibt's nichts mehr.
Ja, die Gründe sind liegen auf der Hand. Natürlich einerseits der Personalmangel und dann das Personal, was sie haben, hat sehr, sehr viele Überstunden angesammelt in den letzten 2 Jahren, vor allem auch schon während der Pandemie. Und dazu kommen jetzt aktuell die hohen Energie- und Rohstoffkosten. Das ist natürlich dann alles in allem, ja, irgendwie nachvollziehbar, auch wenn es traurig ist, wenn die Bäckerei dann sonntags zubleibt. Ne?
Ja, das stimmt. Die haben mehr als 850 Angestellte, ist einer der größten Arbeitgeber am Niederrhein. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst.
Krass, ja.
Ja, mega. Und wir haben natürlich mal nachgefragt, wie es bei anderen Bäckereiketten aussieht. Die haben auch diese Probleme, haben auch gesagt, wir haben total Schwierigkeiten, Leute zu finden, die sich bei uns in die Bäckerei stellen und natürlich auch die Brötchen backen, einerseits, andererseits verkaufen, wollen aber erstmal nicht nachziehen. Also bei anderen Bäckereien kriegt man weiter Sonntagsbrötchen.
Und es gibt ja auch Alternativen, haben wir gehört. Englisches Frühstück, einfach Kaffee, also
genau.
Das gute alte Aufbackbrötchen.
Oh ja, das hat Stinges nämlich auch gesagt. Die haben gesagt, wir bieten unsere Brötchen jetzt auch in so einem halbfertigen Zustand an. Die kann man sich dann mitnehmen und dann fertig backen. Das finde ich auch ganz gut.
Ja.
Ja, das kriege ich auch verkatert noch hin. Gott sei Dank.
Story der Woche.
Das ist sehr, sehr spannendes Thema, auch emotionales Thema, aber sehr schön auch am Ende. Und zwar, es geht um Heiraten. Das, klar, Standesamt, Kirche, man kennt es, das sind so die klassischen Orte, um zu heiraten. Aber es geht auch in einem Krankenhaus und das hat jetzt in Dienstlaken stattgefunden. Eine sehr ungewöhnliche Hochzeit. Das hat unsere Nutzerinnen und Nutzer auch besonders interessiert, nämlich die Hochzeit auf einer Palliativstation in einem Krankenhaus in Dienstlaken.
Richtig, da haben Bettina Deitzer und Michael Thomann geheiratet. Bettina ist 50 Jahre alt, Michael ist 7 Jahre älter. Die kennen sich schon seit 32 Jahren und haben sich kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, nach 5 Jahren Beziehung haben sie sich verlobt, so kurz war es dann doch nicht, haben dann aber nie geheiratet irgendwie.
Ja, waren trotzdem glücklich. Also das haben sie auch gesagt. Jetzt ist nur Bettina leider sehr schwer krank geworden und liegt auf dieser Palliativstation. Das bedeutet ja, da werden Menschen gepflegt, die man nicht mehr heilen kann. Da wird einfach versucht, denen möglichst gute Lebensqualität noch zu bieten. Und da haben sich die beiden jetzt entschieden, ja, wir wollen diese Hochzeit dann doch noch durchführen. Wir wollen doch noch heiraten.
Haben sie dann auch gemacht. Ja. Und zwar richtig mit dem vollen großen Besteck. Eine fette Torte, Gäste, Buffet, alles da. Trauzimmer geschmückt mit Ballons und Girlanden. Braut mit Brautkleid, Trauzeuginnen. War sehr, sehr schön, natürlich im Bett. Also sie wurde dann im Bett in dieses Trauzimmer gerollt und hat das Jawort gegeben und es hat alles super geklappt. Sie war überhaupt nicht nervös, hat sie erzählt. Alles klasse und eigentlich wirklich wunderschön in so einem traurigen, so einer traurigen Situation dann noch so was Tolles zu machen, ne?
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so viele Leute auch angesprochen haben, weil ich glaube, fast alle haben Angehörige, die mal auf so einer Station gelegen haben oder aktuell sogar auf so einer Station liegen. Und man verbindet das eher mit Trauer und mit Verzweiflung, aber dann so ein schönes Erlebnis dort in Erinnerung zu haben, finde ich, ist echt eine sehr schöne Geschichte.
Ja, und ich muss sagen, ich habe dabei auch was gelernt, nämlich Palliativmedizin hörte sich für mich ja wirklich dann auch immer eher nach, ja, traurig und düster und schlimm und palliativ heißt immer, okay, das ist das Ende. Aber dass deren Zweck eigentlich wirklich ist, die Lebensqualität zu verbessern, dass sie das auch so ganzheitlich machen. Das heißt, dass sie nicht nur gucken, wie können wir zum Beispiel mit Schmerzmitteln den Schmerz lindern, sondern auch sagen, es geht auch ums Emotionale. Es geht auch darum, dass der Mensch einfach noch ein paar schöne Tage, Wochen, Monate, Stunden, was auch immer hat. Und deswegen machen wir auch so eine Hochzeit möglich. Das ist schon, ja, fand ich cool und hat mir nochmal einen anderen Blick auf die Sache gegeben.
Das hat in diesem Fall auf jeden Fall geklappt. Bettina Deitzer, die jetzt Bettina Thomann heißt.
Ja, das herzlichen Glückwunsch von mir aus.
Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall.
Wir haben heute einen Special Guest hier. Caroline Kamann, komm zu uns.
Herzlich willkommen.
Machen wir ein bisschen Platz. Hier in der Bibliothek kann man es ja eher nicht so glauben, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Orte, da sind Bücher Mangelware und zwar in Kitas und Schulen und zwar auch hier in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen, die AJV, hat diese Woche Alarm geschlagen. Entschuldigung, AVJ ist richtig. Die AVJ hat diese Woche Alarm geschlagen. Die hat nämlich ihre Mitglieder befragt und hat dabei herausgefunden, dass zwischen Januar und August in diesem Jahr 9.200 Anfragen von Schulen und Kitas kamen nach kostenfreien Büchern. Und zwar, weil diese Kitas und Schulen sagen, wir haben kein Geld dafür, unsere Schulbibliothek, unsere Kita-Bibliothek vernünftig mit Kinder- und Jugendliteratur auszustatten. Wir wollen gerne von euch, liebe Verlage, ein paar Exemplare haben. Könnt ihr uns bitte was schicken? Und diese Arbeitsgemeinschaft hat dann hochgerechnet, wenn man das jetzt umlegen würde auf alle Verlage, die in dieser Arbeitsgemeinschaft sind und das gesamte Jahr sich anguckt, dann sind das mehr als 80.000 Bücher, die fehlen und angefragt werden. Und das entspricht 1 Million Euro Umsatz. Deswegen sagen eben diese Jugendbuchverlage, das können wir nicht leisten, das ist zu viel Geld, was uns entgeht. Wir wollen eigentlich gerne, dass die Politik hingeht und mal erstens sagt, Leseförderung ist super wichtig. Zweitens, wir geben dafür mehr Geld, denn ganz oft ist es so, dass die Schulen zwar Geld haben, beispielsweise um das Regal da in die Ecke zu stellen, aber eben nicht mehr das Geld haben, um dann Ende die Bücher da reinzustellen. Und das sollte eben nicht dem Zufall überlassen sein und beispielsweise den Initiativen von engagierten Eltern, die sagen, uns ist es wichtig, dass es in dieser Schule, in dieser Kita vernünftig Lesematerial gibt. Dafür sind am Ende die Kommunen zuständig. Und dass Lesen wichtig für Kinder und Jugendliche ist, das weiß Caroline Karmann, weiß, glaube ich, mit am allerbesten hier im Raum. Du bist in der Stadtbibliothek verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
Hallo.
Ja, danke.
Kinder sind ja eine ganz wichtige Zielgruppe auch für euch hier in der Bibliothek. Wieso ist das so?
Weil ein Drittel unserer Kundinnen und Kunden Kinder sind und viele Familien hier hinkommen. Wir haben seit fast einem Jahr sind wir hier in der neuen Zentralbibliothek und haben auch sonntags geöffnet. Und wir merken, dass am Wochenende ganz viele Familien mit Kindern hier hinkommen und das Angebot für sich nutzen.
Ja, und ihr macht ja auch einfach viel für Kinder, ne? Also ich weiß nicht, wer schon mal von euch hier in der Bibliothek unterwegs war. Da hinten gibt's eine riesige Kinderbibliothek. Es gibt einen Raum mit Jugendliteratur, der auch einfach so ist, dass man als Jugendlicher, glaube ich, echt Bock hat, sich dahin zu flätzen. Es gibt diese großen Sitzsäcke, es gibt Computer, die man benutzen kann, es gibt Tische, an denen man lernen kann. Viele Jugendliche kommen auch her, um die Lernboxen zu nutzen, um Hausaufgaben zu machen oder eben wirklich sich mit Büchern weiterzubilden. Da gibt's ja einen Grund für, warum ihr sagt, okay, wir wollen gerne genau Kinder und Jugendliche ansprechen.
Ja, weil mit der Leseförderung kann man nicht früh genug anfangen. Wir haben das Angebot der Lesegarten. Das ist nicht nur in der Zentralbibliothek, auch in den Stadtteilbüchereien. Da werden Eltern und Großeltern mit Kindern von einem halben Jahr bis zu 3 Jahren angesprochen. Der erste Kontakt mit den Büchern, natürlich erst spielerisch, dann wird vorgelesen. Wir haben in allen Stadtbüchereien die Geschichtenzeiten. Da gibt es Bilderbuchkinos für die ganz Kleinen, das ist ab 3 Jahren. Und die Geschichtenzeit gibt es auch schon als Einladung für Kita-Gruppen, die dann geschlossen hier hinkommen können und dann die Geschichtenzeit zusammen erleben können.
Entschuldigung, hast du gerade gesagt, mit einem halben Jahr geht's los?
Ja, wir fangen mit 6 Monaten an. Und ja, wie gesagt, das ist dann halt, die blättern dann noch nicht richtig die Bücher von Anfang bis Ende vor, aber der Kontakt ist da. Und wir wissen ja alle oder wir haben alle schon gehört, wie wichtig das Vorlesen ist. Wenn man Kinder hat oder selber vorgelesen bekommen hat, das ist halt toll, wenn jemand in der Familie da ist, der das macht für die Kinder. Und es darf die Kinder nicht davon abhalten, vorgelesen zu bekommen, wenn niemand in der Familie das möchte oder das kann. Das wollen wir dann hier anbieten. Wir haben ja auch die Vorlesepaten, die Initiative in Düsseldorf, die eng mit uns zusammenarbeitet. Da gibt es Seminare. Da können Ehrenamtliche lernen, wie man schön vorlesen kann. Und die gehen dann auch in die Büchereien und aber auch in Kindertagesstätten und lesen vor.
Muss man das lernen, vorlesen?
Ja, also man kann natürlich einfach aus einer Menge vorlesen und das funktioniert super gut. Aber wenn man einer größeren Gruppe Kinder vorliest, dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, wie wenn man okay. der eigenen Tochter auf dem Schoß vorliest.
Also man muss auch ein bisschen Show mitbringen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Verstehe. Das klingt so, als würdet ihr sagen, es reicht nicht, dass wir jetzt hier eine schöne Bibliothek haben und lauter Bücher dahinstellen und die Kinder kommen schon von alleine, sondern man muss auch richtig viel drumherum machen, damit Leseförderung funktioniert.
Ja, muss man. Also es gibt ja die Schulen. In der Schule bekommen die Kinder das Handwerkszeug zum Leseverständnis, überhaupt die Buchstaben kennenzulernen und so. Und bei uns soll dann die Lesemotivation und die Freude am Lesen stattfinden. Deswegen haben die Stadtbüchereien auch viele Bildungspartnerschaften mit Schulen und Kitas hier in der Schule. Wir haben, glaube ich, im Moment 19 Einrichtungen, die mit uns quasi einen Vertrag abschließen, dass die Schulen, die Gruppen regelmäßig zu Veranstaltungen in die Stadtbücherei kommen können. Die können Führungen hier machen, Recherchetrainings für die Älteren, Leseförderung. Das ist ja nicht nur ganz bei den ganz Kleinen das Vorlesen, sondern das ist dann später auch der Umgang mit Medien, Fake News erkennen. Denn nur wenn man in einem Metier zu Hause ist, dann ist man sicher genug, auch zu merken, wenn irgendwas nicht ganz sauber ist.
Wie wichtig findest du das denn, dass es auch in Schulen und Kitas eigene Bibliotheken oder zumindest ein kleines Bücherangebot gibt, was dort vor Ort vorhanden ist?
Das finde ich schon sehr wichtig, aber das kann natürlich, wenn das daran scheitert, sind ja die Bibliotheken halt ganz wichtige Partner für die Schulen, für die Grundschulen und für die weiterführenden Schulen. Also eigentlich ist es unser Ziel, dass in Düsseldorf kein Kind die Schule verlässt, ohne nicht einmal, wenigstens einmal die Bibliothek von innen gesehen zu haben. Und wir merken ja hier auch, wie viel Kinder die Bibliothek auch ohne ihre Eltern benutzen, dann wenn sie älter werden. Also das ist schon toll, aber das kann natürlich noch viel mehr werden. Und die Schulen und die Kinder in die Bibliothek zu holen, das ist ganz, ganz wichtig.
Leseförderung findet hier sehr viel statt. Vielen herzlichen Dank, Caroline Kamer. Ja,
gerne.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Tipp der Woche. Und das ist etwas, da hat unsere Kolleginnen und Kollegen aus der SEO-Abteilung gesagt, das wurde unfassbar oft gegoogelt zuletzt.
Tipp der Woche.
Und zwar die aktuellen Corona-Regeln in NRW. Mal aufzeigen, wer hat irgendwie eine Ahnung, wie die aktuell sind. Zwei Finger okay, gehen schon mal hoch.
Die Experten. Sollen wir euch das Mikrofon geben? Ich muss das echt nachgucken, weil ehrlich gesagt, so nach der 27. Änderung, ich hatte es echt nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, vor allem, wir haben ja im Aufwacher oft drüber gesprochen, den Sinn und Unsinn dieser neuen Verordnungen und so weiter. Und dadurch war ich auch immer up to date. Und mittlerweile muss ich sagen, schwierig. Ja,
die Regeln haben natürlich auch sind jetzt sehr eingeschränkt. Sie sind im Alltag nicht mehr so präsent. Genau. Ne? Diese ganze 2G, 3G-Geschichte, die gibt es ja in der Form nicht mehr. Deswegen ist es nicht mehr so oft, dass man so drauf stößt. Aber ich war auf jeden Fall überrascht, wie verwirrend die Regeln mittlerweile sind. Ehrlich gesagt, obwohl es gar nicht mehr so viele gibt.
Ja, deswegen fassen wir doch einfach mal kurz zusammen. Einmal so ein paar grundsätzliche Dinge. Es gibt nämlich ein, zwei Sachen im Alltag, die dann doch noch mal eine Rolle spielen. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn ihr hier gleich nach der Veranstaltung zum Hauptbahnhof läuft und in den Zug einsteigt.
Ja, das ist ein bisschen verrückt. Es kommt nämlich drauf an, in welchen Zug ihr einsteigt. Also erstmal muss man sagen, es gibt ja zwei Gesetze quasi, die wichtig sind. Das eine ist das Infektionsschutzgesetz, das gilt bundesweit. Das andere ist die Corona-Schutzverordnung NRW. Da können eben die Länder jeweils hingehen und sagen, wir erweitern diese Regeln noch. Und jetzt ist das so, dass im Infektionsschutzgesetz steht, im Fernverkehr muss man eine FFP2-Maske tragen. War für mich etwas überraschend, weil ich in letzter Zeit, wenn ich Zug gefahren bin, also jetzt, ne, wenn ich sozusagen meine Oma besucht habe und bin mit dem Fernverkehrszug gefahren, ICE oder IC, ich kann mal sagen, ich bin ja schon froh, wenn überhaupt alle eine Maske anhaben. Aber dass es alle noch eine FFP2-Maske tragen, war mir nicht präsent. Wusste ich auch selber nicht, dass ich das muss, ehrlich gesagt.
Nee, tragen müssen, genau. Ja, ja.
Also reicht nicht so eine OP-Maske, will ich damit
genau,
sagen.
Genau, weil diese OP-Maske, die reicht dann, wenn ihr in einen Regionalbahn am Münster oder so steigt.
Da oder
reicht
in die dann Straßenbahn,
diese,
genau.
Zum Beispiel, ja. Ne, Straßenbahn, U-Bahn, sowas. Da reicht dann diese medizinische Maske. Kleine Maske.
Also wir haben zwei Maskenpflichten für den Nahverkehr. Merkwürdig. Dann gibt's eine Regel, die sagt, in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in Seniorenheimen musst du auch eine Maske tragen. Und zwar... So, jetzt Achtung, wer weiß es? Welche Maske muss man tragen? FFP2 natürlich. Richtig. Ich kann nur sagen, ich war diese Woche mit meiner Tochter beim Kinderarzt. Auch diese Regel ist nicht im Alltag angekommen. Es gibt Leute, die tragen eine Maske, aber nicht alle haben eine FFP2-Maske auf der Nase.
Ja,
aber.
Absolut, aber das Problem ist, wenn ihr jetzt in ein Krankenhaus geht, tragt eine FFP2-Maske und euch kommt Personal entgegen und die haben nur diese medizinischen Masken auf, dann müsst ihr die nicht anpöbeln oder so, weil die dürfen nur diese kleineren Masken tragen, die nicht so dick sind wie die FFP2-Maske. Also auch da gibt's einen Unterschied, das Personal muss sogar gegebenenfalls gar keine Maske tragen, wenn diese Trennwände dazwischen stehen. Also... Die tragen den ganzen Tag, das ist richtig.
Die tragen ja auch die Masken ja auch den ganzen Tag. Und wenn ich meine Mutter besuche im Altenheim, dann ziehe ich halt die FFP2-Maske an, dann hole ich sie ab und dann gehen wir raus und dann ziehe ich sie auch wieder aus.
Guter
wir
Punkt.
Wollen denen das auch gar nicht neiden, dass sie, wenn da Trennscheibe vorhanden ist, keine Maske tragen müssen. Aber ich glaube, es ist einfach so, du verstehst es ja als normaler Mensch nicht mehr. Ne? Es wäre ja schon toll, wenn du sozusagen einmal guckst und dann hast du verstanden, was jetzt von dir erwartet wird. Aber wenn das Personal eine medizinische Maske trägt, dann würde ich jetzt auch nicht schließen, dass für mich eine FFP2-Maske vorgeschrieben ist. Auch wenn man es verstehen kann. Warte.
Man braucht ja im Grunde auch nur die Dinge zu wissen, die für einen relevant sind. Das heißt, wenn ich jetzt meine Mutter im Altenheim besuche, weiß ich, was ich da machen muss. Und ich weiß das auch, wie ich mich im Nahverkehr verhalten muss. Den benutze ich aber nicht. Insofern ist es für mich nicht relevant. Also man braucht eigentlich nicht alles zu wissen.
Das Problem ist, das Ganze gilt nicht mehr so lange.
Also, richtig.
In 2 Wochen musst du schon wieder neu lernen, was du können
musst. Ja, die Schutzverordnung ist ja immer in NRW befristet auf ein gewisses Datum und dann in letzter Zeit ist sie, glaube ich, nur noch verlängert worden, in dem Ist-Zustand nicht mehr verändert worden. Aber es gab ja mal eine Zeit, da wurden alle paar Wochen irgendwelche einzelnen Aspekte, Paragraphen geändert und dann war wieder ein kleines Detail anders. Mal sehen, was in 2 Wochen ist. Mal
so gucken. Sieht's aus. So, wer hier weiß, ob es noch eine Testpflicht in Nordrhein-Westfalen gibt? Gibt es eine Testpflicht in Nordrhein-Westfalen? Ja.
Leichtes Nicken?
Ja, Moment.
Fragende Blicke?
Jetzt testen wir mal das Wissen des Publikums. Das ist mein persönlicher Lieblingsteil dieser Veranstaltung. Wie sieht die Testpflicht aus?
Tests sind vorgeschrieben, wenn er ins Altenheim will, ins Krankenhaus will. Ansonsten fällt mir gerade jetzt mal nichts ein.
Aber das ist schon mal richtig. Also so eine Einrichtung in dem Bereich Krankenhaus, Altenheim, Reha-Einrichtung, Behinderteneinrichtung, da muss man tatsächlich einen negativen Test vorweisen können.
Exakt. Jetzt gibt es natürlich auch noch eingeschränkte Regeln für Nicht-Geimpfte. Die gelten zum Beispiel in Asyl- und Flüchtlingsunterkünften oder auch Gefängnisse. Also wenn ungeimpfte Menschen im Gefängnis besuchen wollen.
Wenn ich meinen alten Kumpel Erik im Gefängnis besuche.
Und du bist nicht geimpft, dann musst du auch einen Negativtest
vorweisen.
Dann
muss ich auch einen Negativtest
vorweisen. Wenn du geimpft bist, aber nicht. Also das ist schwierig.
Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, was machst du denn, wenn du jetzt in den Knast kommst und du bist nicht geimpft? Musst du da nicht jeden Tag testen, damit du im Knast bleiben darfst? Ist das eine blöde Frage?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin nicht so oft im Gefängnis, deswegen kann ich das...
Ja. Oder so eine Flüchtlingsunterkunft, ne?
Also, guter Punkt.
Also wenn jetzt ein Flüchtling kommt und der ist jetzt nicht geimpft, der muss dann... Obwohl, nee, ich glaube, da gibt's eine Sonderregel, habe ich, glaube ich, gelesen in der NRW-Schutzverordnung.
Jetzt schwieriges Halbwissen wieder.
Ja, also. Doch, nee, aber also wenn der in seinen eigenen Räumlichkeiten ist und... Aber der hat ja kein Einzelzimmer. Ich weiß es auch nicht. Aber ich meine, du kannst ja auch im Einzelfall gar nicht nachprüfen, ob jemand geimpft ist oder nicht, ne? Machen ja nicht bei jedem einen Bluttest. So, und ihr erinnert euch ja vielleicht noch dunkel an diese Debatte über Leute, die in dem pflegerischen Bereich arbeiten und sich nicht impfen lassen wollen, ob die dann weiterarbeiten dürfen. Es ist so, wenn du im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, im ambulanten Pflegedienst arbeitest und nicht geimpft bist, musst du dich täglich testen lassen. So, das wäre dann also auch geklärt.
So die Regel.
Ich bin so froh, dass wir das hinter uns haben.
Ja, haben wir das abgearbeitet und es wurde tatsächlich oft gegoogelt. Also es ist ein Thema, auch wenn man denkt, man ist jetzt überdrüssig dieser Regeln, aber man googelt dann doch nochmal und guckt.
Ja, weil die Fallzahlen hochgehen, ne?
Das stimmt.
Also ich glaube, jetzt mittlerweile denkt man sich so, ah ja, Moment, Corona, da war ja was, ne? Irgendwie so langsam könnte man, ich meine, manche Leute sind offensichtlich top informiert, du Streber, aber es gibt Leute, also wie mich zum Beispiel, die einfach gesagt haben, okay, ich mache das, was auf einem Schild steht, wenn ich irgendwo reingehe und da steht ein Schild, dann mache ich das halt. Aber was jetzt konkret die Regel dahinter ist, das war mir oft nicht klar. Aber ich bin, wie gesagt, und jetzt kommen wir bitte zu einem schöneren Thema.
Bitte, bitte. Oh.
Wort der Woche.
Wir kommen zum Wort der Woche, nämlich einem richtig coolen Trendladen.
Florian war da.
Also,
heute Morgen.
Ich meine, der sah wirklich fancy aus. Also für Instagram war der perfekt geeignet. Da sind aber die ganzen Wespen nicht drauf. Ich war bei Cinnamood, diesem neuen, das ist hier in der Altstadt, direkt wenn der Heinrich Heine aussteigt aus der U-Bahn und dann da reinläuft, dann kommt ihr da gar nicht dran vorbei. Ist ein kleiner Laden, ein bisschen
Flingerstraße,
versteckt.
Genau.
Flingerstraße, genau. Cinnamood. Das ist ein
Schon
Laden.
Schon mal gehört? Wer war schon mal da? Nee, pass auf, Leute. Das ist so, bei mir ist das auch so. Ne? Ich bin ja auch nicht auf Instagram so richtig unterwegs und so. Und man kriegt das alles immer gar nicht mit. Und dann irgendwie, alle reden dann auf einmal drüber und man weiß gar nicht. Jetzt kommt hier der absolute Instagram-Influencer-Tipp. Cinnamood. Es handelt sich um etwas Banales, aber sehr leckeres. Zimtschnecken.
Genau. In unterschiedlichsten Variationen, Varianten und ja, unfassbar kreativ angerichtet.
Die Begeisterung ist deiner Stimme kaum.
Ja, Wahnsinn. Ich war halt da heute Morgen und es war voll und das war nicht schlimm. Aber es sind unfassbar viele Wespen. Also, wenn ihr irgendwie in Düsseldorf Wespen vermisst, die sind alle bei Cinnamon drin. Ja,
die machen sich da einen schönen Winter, glaube ich, ne?
Ja.
Die warten so ein bisschen.
Aber es roch halt auch super, selbst durch die Maske, die ich auf hatte, war super.
Die wesentliche Frage ist, warum bleibt der Karton da vorn?
Das ist eine gute Frage und die
kommt
beantworten
jetzt. Wir arbeiten dran. Wir können natürlich euch jetzt nicht die Zimtschnecken voressen, ne? Aber wir müssen, wir geben jetzt den Karton mal ab. Also erstmal muss man ja auch nochmal den Karton würdigen, Leute, ne?
Ja.
Dieser Karton, Freunde, ist doch der Hammer. Er glitzert in allen Farben des Regenbogens. Es steht Cinnamood in so einer hervorgehobenen. Und allein, was dieser Karton gekostet hat, will ich gar nicht wissen. Es ist so fancy. So, ich gebe das jetzt mal hier ab. Er schneidet jetzt mal diese Zimtschnecken in kleine Teile.
Wollten wir nicht einmal noch noch zeigen, wie im Originalzustand aussieht?
Doch, haben wir schon, habe ich gerade schon mal aufgemacht. Ja, ich kann es nicht so gut kippen, leider, aber so tata, Zimtschnecken.
Ja.
So, jetzt müssen wir mal ein bisschen erklären, was es mit Cinemut auf sich hat. Ne? Ja. Also, Cinemut ist ein Konzept aus Köln. Und bekannt dafür, dass dort die Leute stundenlang Schlange stehen.
Mhm. Und da haben sich die Betreiber gedacht, wenn das so gut funktioniert in Köln, dann funktioniert es jetzt recht gut in Düsseldorf. Und haben dann hier ihren Laden aufgemacht und auf Instagram natürlich groß beworben. Genau. Und auch da, ich war heute Morgen pünktlich zur Öffnungszeit da, sofort eine Schlange. Also es ist beliebt.
Halb zehn Uhr morgens in der Altstadt stehen die Leute Schlange für Zimtschnecken.
Für Zimtschnecken.
Ja, irre. Das ist eine Franchise-Nehmerin und die wollen jetzt eben stark expandieren. Also wenn euch demnächst immer mal wieder Bilder von Zimtschnecken unter die Nase kommen, dann liegt das daran, dass sie jetzt, die wollen jetzt dieses Jahr noch 5 Filialen aufmachen und das sollen danach 10 werden. Also ich befürchte, wir werden
Berlin, Hamburg,
Frankfurt, überall.
Ja, ja, überall, also in allen Großstädten.
Genau. So, was ist jetzt der Witz an diesen Zimtschnecken? Der Witz an diesen Zimtschnecken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Erfahrung mit Zimtschnecken so gesammelt habt. Ja, okay, also was ist das Problem mit Zimtschnecken?
Die sind sehr süß.
Richtig. Und,
genau. Das Problem ist aber, eine gute Zimtschnecke zu finden, wirklich nicht so einfach. Die sind auch oft einfach sehr trocken.
Absolut, ja.
Genau. Und,
Ich war in Dortmund im, da gab es sehr leckere Zimtschnecken.
Die Konkurrenz aus Dortmund.
Weißt du noch wo?
Vom Automuseum von JP Performance.
Aha, gut zu wissen. Also, ich meine, da muss ich sagen, haben die schon recht. Gute Zimtschnecken sind schwer zu finden. Ist gut, wenn man einen guten Tipp hat. Und die haben halt gesagt, unsere Zimtschnecken sind so unglaublich fluffig und so unglaublich saftig. Solche Zimtschnecken findet ihr nirgendwo. Die beschreiben das als eine völlig neue Zimtschnecken-Experience, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Zimtschnecken-Experience ihr schon hattet, aber da kriegt man halt die neue Experience. Und das soll eben besonders Instagrammable sein. Also ne, es ist darauf ausgelegt, dass man sich dann hinterher mit seiner Zimtschnecke im Laden möglichst noch fotografiert und die dann draußen auf der Straße isst.
Die wurden übrigens auch fotografiert, während ich da war. Also ich bin in irgendeiner Story auch drin, während da wild abfotografiert wurde.
Sehr gut. Diese Zimtschnecken, muss man sagen, das sage ich euch, bevor ihr sie probiert, die haben ihren Preis.
Ja.
Die kosten pro Stück über 4 €.
Ja.
Ja, so habe ich auch geguckt. wir werden ja gleich mal gucken, ob sie das Geld wert sind. Die sind nicht ganz so günstig. Es gibt sie aber dafür in verschiedensten Varianten.
Ja, ich habe jetzt 3 ausgesucht. Heute Morgen ganz frisch wurden die gemacht. Das ist Pistazie, Haselnuss und vegane Schokolade. Also sehr interessante Variationen. Zimt ist glaube ich, überall
doch,
auch Zimt drin.
Nee, oder? Pass auf, das ist ja auch der nächste Gag, was auch ehrlich gesagt blows your mind.
Ja.
Es gibt auch bei denen Zimtschnecken.
Ohne Zimt.
Ohne Zimt, Leute. Das ist der Hammer. Ich meine, 4 € und dann ist da nicht mal Zimt drin. Nein, sorry, das war jetzt gemein. Also es gibt Zimtschnecken ohne Zimt, je nachdem, welche Variante man nimmt. Wir haben verschiedene probiert. Die Original-Zimtschnecke, die wir jetzt nicht dabei haben, die ist tatsächlich sehr überzeugend, auch sehr zimtig, kann man essen. Aber wir gucken jetzt gleich mal, was ihr davon haltet.
Es gibt Moment. Natürlich auch noch andere Sorten. Die sind sehr fancy.
Oh ja.
Da sind die Zimtschnecken auch in ganz anderen Farben. Kann man auch mal gucken. Das ist dann schon sehr abgedreht. Rosa und gelb leuchtend und sowas, also mit Farbstoff. Also es sieht wirklich... Kann man schön mal verfolgen.
Sieht schon cool aus. Und wenn man dann die Wespen weggescheucht hat, dann kann man
das auch. Ja, das war wirklich, also Wahnsinn.
Ja, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. So, jetzt kriegt ihr hier ein schönes Stückchen Zimtschnecke. Könnt euch gerne auch 2 nehmen. Bin sehr gespannt.
Wie gesagt, da ist auch Nuss drin für die Leute, die das nicht vertragen.
Genau,
lieber die Schokolade nehmen.
Haselnuss, vorsichtig sein. Ich meine, gut, ich glaube, Haselnussallergiker, wenn die neben der Schokoladenzimtschnecke gelegen hat, dann... Müssen die sich, glaube ich, jetzt Frage. Müssen den Raum verlassen, weil wenn du die Kiste aufgemacht hast, dann schwirren hier überall Haselnusspartikel durch die Gegend. Da gibt's ja wilde Geschichten. Also holt schon mal euren EpiPen raus, Leute.
Ich versuche gerade so den Ersteindruck in den Gesichtern so aufzugreifen.
Also da hinten ist die Begeisterung verhalten, aber ja, mit Kaffee ist gut, ne? Mit Kaffee funktioniert. Pass auf, ich komme schon mal zu denen, die schon probiert haben. Wir fragen mal. So, war das jetzt die absolut neue Cinnamon Experience?
Nicht unbedingt, aber der Teig ist fluffig, das stimmt.
Das kann man schwer bestreiten, oder? Wie hat's geschmeckt?
Also grundsätzlich, Zimt kriege ich kaum durch den Hals, deswegen fand ich es ganz gut, dass das jetzt eine Zimtschnecke ohne Zimt war. Also gut, gut.
Okay, sehr schön. Hier wird noch probiert. Ja.
Schön. Super.
Okay, hier verschmeckt es gut. So, hier sind wahrscheinlich auch Menschen unterwegs. Ich weiß nicht, sind Sie Bäckerin? Kennen Sie sich aus mit Backwaren? Sind Sie da?
Aber sowas habe ich noch nie gebacken und die Füllung ist so originell. Zimt drin ist.
Ist mit Pistazie, ne? So grün wie das ist.
Ja, also ob da mit Zimt-Pistazie, weiß ich nicht. Ist gar nicht schlecht.
Ist Pistazie denn so ihr Ding?
Aber mehr so in anderer, festerer Form, nicht so, so pampig.
Alles klar, Konsistenz.
Ist auf jeden Fall nicht trocken, dann ist schon mal gut.
Wie war es hier?
Ich hatte die Nussvariante und das war eigentlich sehr, sehr lecker. Ein bisschen Zimt könnte man sich aber auch gut vorstellen. Also von daher kann ich mir auch das Original eigentlich ganz lecker vorstellen.
Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob da Zimt drin ist jetzt in denen, die wir hier rumgegeben haben. Wie war es denn?
Ja, sehr lecker und fluffig.
Konnte man essen, war gut?
Ja, ich schließe mich dem an, ja.
Fluffig schon, ich hatte Pistazie, aber 4 Euro, ich weiß nicht. Da esse ich lieber ein Pistazieneis.
Ah ja, das ist natürlich ein Argument. Wie wär's mit beidem?
Boah.
Also ich hatte auch Pistazie, mag ich gern, esse ich auch in Eisform oder sonst was. Oder wenn ich mir zum Beispiel Baklava hole, auch mit Pistazie. Ich mag aber auch Zimt, also mir schmeckt das sehr gut, aber ich glaube, ich würde auch keine 4 Euro dafür zahlen.
Ja gut, aber wenn man dann noch ein cooles Foto auf Instagram hat, ich meine, hat sich da praktisch auch einen Wert an sich. Ja, Zimtschnecken, ich meine, ich habe dann mal gegoogelt, es gibt sehr viele Rezepte für fluffige Zimtschnecken.
Ja.
Ich würde mal sagen, Challenge accepted. Ich versuche jetzt einfach auch mal sowas zu machen. Ja, auf jeden Fall.
Bin gespannt.
Und ich denke, da fallen mir auch noch ein paar Geschmacksrichtungen ein.
Oh ja, das glaube ich auch.
Zum Beispiel mit Senf.
Ja, sowas, ein bisschen herzhafte Zimtschnecke. Oder? Ist doch eigentlich auch.
Oder es gibt ja auch viele so so Curries oder so mit Zimt drin.
Stimmt.
Eine Curry-Zimtschnecke. Ja. Das ist doch nicht schlecht, oder?
Ja, das ist erstaunlich. Ich habe mal in meiner Uni-Zeit Zimt mit Curry vertauscht. Das sah sehr ähnlich aus und es schmeckte. Also ich glaube, dass das eine gute Mischung ist.
Ich habe auch neulich mal den Trick gelesen, man soll in Tomatensoßen immer mal ein bisschen Zimt reintun, weil das ein bisschen, doch wirklich, weil das so einen leicht süßen Geschmack gibt. Mm. Man merkt das aber gar nicht, das schmeckt nicht so doll nach Weihnachten. So, sind alle versorgt. Sehr gut, der Blutzucker ist oben.
Da wurde nochmal nachgenommen. Das ist
ich muss euch nämlich sagen, wir kommen jetzt zu einem super deprimierenden Thema.
Das kommt.
Ja, wir kommen nicht dran vorbei. Wir steuern auf eine Rezession zu, auf eine schrumpfende Wirtschaft im nächsten Jahr. Das hat Robert Habeck vorgestellt, der Bundeswirtschaftsminister. Er hat das böse Wort Rezession dann auch so in den Mund genommen.
So ist es, ja. Also, was die Bundesregierung 2023 erwartet, kein Wachstum mehr, sondern die Wirtschaftskraft Deutschlands wird zurückgehen. Und ich finde, es ist Zeit für ein kleines ökonomisches Studienkolleg mit Professor Florian Pustlauk. Florian, was ist eine Rezession?
Ja, es ist ja wirklich so. Man bekommt diese Wörter im Alltag so um die Ohren gehauen und denkt dann, was ist denn?
Und weißt du, was noch schlimm ist? Ich meine, wir sind ja jetzt alle Epidemiologen geworden.
Ja.
Und außerdem Experten für schwere Kriegswaffen seit neuestem, zwangsläufig. Jetzt müssen wir uns auch noch mit sowas beschäftigen.
Ja.
Da kann man so viel Zimtschnecken kann man gar nicht essen, dass man
das
klarkommt auf die Realität. Aber gut, also was ist eine Rezession?
Rezession, ja, ist natürlich auch bekannt als Abschwung. Wenn wir uns diese, wie man es in der Schule gelernt hat oder in der Uni Grundkurs, diese Reihenfolge, es gibt das Konjunkturtief, also ganz unten Depression, dann geht's nach oben, Aufschwung, Expansion, dann sind wir in der Hochkonjunktur, auch Boom genannt. Ja, und dann, wenn es dann wieder runtergeht, da, wo wir jetzt drauf zusteuern, das ist der Abschwung, die Rezession. Zumindest ist das so die Theorie, die Wirtschaftstheorie. Das offizielle Merkmal ist, das Bruttoinlandsprodukt schrumpft 2 Quartale hintereinander. Und das ist jetzt sehr bald der Fall.
So sieht's aus. Also, was mich ja erstmal beruhigt hat an dem, was du gerade gesagt hast, ist, das scheint ja ganz normal zu sein. Es geht immer rauf und runter.
Ja,
Konjunktur ist normal. Guck mal.
Es ist nur leider nicht normal, wenn es solche Krisen gibt wie aktuell. Deswegen muss man das immer so ein bisschen in Klammern setzen. Aber
verstehe. Schade. Okay. Ja gut, also haben wir jetzt eine Rezession oder nicht?
Bald haben wir sie. Wir hatten im ersten Quartal noch 0,8% Wirtschaftswachstum, im zweiten noch ein ganz leichtes minimales 0,1%. Die Prognose ist jetzt im dritten Quartal minus 0,2% und dann im vierten Quartal minus 0,6% und dann im ersten Quartal 2023 minus 0,4%. Da geht's also mehrere Quartale hintereinander, geht es nach unten, dann haben wir also die Rezession erreicht.
Da sagt der Hippie in mir ja, na und? Ich meine, muss die Wirtschaft immer wachsen? Darf doch auch mal schrumpfen.
Ja, wie wir ja in der Theorie gelernt haben, ist das ja eigentlich normal, das stimmt. Das hat nur dann gewisse Effekte, also Menschen sparen dann mehr, geben weniger aus, dadurch wird weniger konsumiert, die Nachfrage sinkt, die Unternehmen haben mehr Einnahmen, das hat ja immer diesen Rattenschwanz, dann theoretisch sorgt das für mehr Arbeitslosigkeit, wobei das ja aktuell aufgrund des Fachkräftemangels mal so ein bisschen in Klammern steht, mehr Kurzarbeit, weniger Menschen werden eingestellt, die Löhne stagnieren. Das ist halt alles so die Folge von so einer Rezession. Die Börsenkurse fallen, wer Aktien hat, sieht dann ein dickes Minus. Also da,
wer noch Aktien hat.
Genau.
Ja, okay. Also du hast schon gesagt, die Krise ist schuld.
Ja, das Hauptproblem ist, dass Russland kein Gas mehr liefert, gar kein Gas. Das hat diese richtige Energiekrise ausgelöst. Und da ja eigentlich alles mit Energie zusammenhängt, wird es dann halt auch überall teurer, weil überall müssen Leute heizen, müssen Leute, werden Maschinen angetrieben, auch durch Strom, auch die Backstube, ne, wo wir gerade eben waren, die verbraucht auch Unmengen an Energie, um das Sonntagsbrötchen aufzubacken. Also
Oder die Zimtschnecke,
das wirkt sich dann auch auf den Preis wieder aus. Und dann kommen wir in die Inflation, in der wir uns gerade befinden, in der heftigsten Inflation seit 1951, also ich glaube, viele von uns können uns nicht mehr dran erinnern.
Doch, Manu.
Ja, ist schon schwierig. Klar, Lieferschwierigkeiten sind dann auch die Folge. Die hatten wir ja schon während der Pandemie, also vor dieser Rezession schon. Ist ja alles nicht so leicht.
Na super. Und was jetzt?
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter? Wie kann es besser werden? Robert Habeck hat gesagt, wir können die Gasspeicher füllen. Die sind ja jetzt 96%, glaube ich, haben sie diese Woche erreicht. Also sie sind fast voll. Das Problem ist nur, diese Gasspeicher an sich reichen ja nicht aus, um unseren Bedarf über den Winter zu decken.
Das finde ich immer so frappierend in den Nachrichten. Das heißt immer, die Gasspeicher sind fast voll. Und ich so, ja, super. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber es kommt ja einfach auch drauf an, wie groß die Gasspeicher sind. Ne? Weil wenn die ganz klein sind, dann ist ja schön, dass sie voll sind, aber...
Ja, das ist so. Und klar, dann sollen jetzt wir Bürger sollen entlastet werden, die Unternehmen sollen entlastet werden. Doppelwumms, ja, dieses schlimme Wort, aber gut.
Wer hat das eigentlich nochmal in die Welt gesetzt? War das
nicht
wieder Olaf
Scholz in seiner Corona-Quarantäne gesagt?
Das war wieder Olaf Scholz.
In diesem Teams-Call.
Fürchterlich.
Ich meine, das war so. Ja, dadurch werden wir entlastet vorerst, aber, und das war gestern auch im Aufwacher Thema, Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion sagt, dieses Entlastungspaket, diese 200 Milliarden, die jetzt berappelt werden sollen, Gaspreisbremse und so, das ist gar nicht so gut, weil am Ende sollen wir Gas sparen. Das ist das Allerwichtigste. Und es kann sein, dass eben dieses Paket, was jetzt beschlossen wird, eher dazu den Anreiz liefert, nicht so viel Gas zu sparen, weil wir ja dann nicht so viel zahlen müssen, wenn wir heizen. Aber Antje Höning sagt, was in der Wirtschaft ganz klar der Grundsatz ist für die nächste Zeit, wir dürfen nicht in diese Gasmangellage kommen, also das Gas darf nicht knapp werden und dann wird es rationiert, weil dann sind wir nicht bei -0,4%, sondern sind wir schon im Bereich von -8%. Und das ist mal ein Wirtschaftseinbruch, der hat es ziemlich in sich, wenn das Gas zu knapp wird. Also ja, sparen ist da der Anreiz jetzt.
Du als gesunder junger Mensch, der noch am Anfang seines Lebens steht, im Gegensatz zu mir. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du Optimist oder Pessimist?
Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer ein Optimist in solchen Krisensituationen. Nur ich persönlich, ich heiz zu Hause wirklich selten. Und wenn ich jetzt noch mehr sparen soll, als ich jetzt spare, dann heiz ich gar nicht mehr. Also das ist dann nichts mehr zu holen.
Du musst ja nur 20% sparen.
Ja, aber 20% von so wenig
Ja, gut, aber ist doch super. Für die sind das doch tolle Neuigkeiten. Hingegen ich mache es mir seit Oktober bullerwarm, ich muss 20% sparen, ich werde viel frieren.
Ja,
also erstmal 20% weniger duschen, weißt du, wie lange das bei mir ist?
Stimmt, duschen ist auch ein schwieriges Thema, ja. Aber wir sollen den Waschlappen nehmen.
Ja.
Anderes Thema.
Ja. Ich habe es ja versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich wollte aber mal hier nochmal fragen, so die wirtschaftliche Lage, wie schaust du da drauf? Macht dir das Sorgen?
Es geht. Also ich persönlich bemerke das nicht. Ich versuche immer im Fitnessstudio zu duschen, dann spare ich zu Hause.
Gute Idee, habe ich auch schon mal gehört, ja.
Aber wir müssen doch alle sparen.
Ich dusche auch nicht lang, da ist so eine Intervalldusche, die mache ich dann zweimal kurz an für 45 Sekunden, einmal zum Nassmachen, einmal.
Geht das kurz?
Das geht. Und ja, und ansonsten, wir heizen zu Hause mit Öl, das haben wir rechtzeitig gekauft, die Praxis heizt sich mit Gas. Da heize ich aber nicht viel, schon immer, weil die oben drüber genügend heizen.
Du hast das ja schick eingerichtet bei dir.
Ja, und ansonsten, mein Job ist jetzt von der Gaskrise auch nicht so betroffen. Ich habe andere Gründe. Und
was machst du beruflich?
Ich bin Tierarzt. Ich bin, wenn die Leute natürlich weniger Geld in der Tasche haben, macht sich das auch irgendwo bemerkbar. Ich denke, das ist das, was jeden betrifft. Aber mit Aktien habe ich auch nichts zu tun. Also.
Okay, also hier ist noch Optimismus da. Kaninchen muss man immer... Was macht man eigentlich mit Kaninchen? Entwurmen? Ich habe keine Ahnung. Kastrieren? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? lieber nicht, alles klar, kein Problem. Dann gehe ich nochmal hier hinten hin und frage nochmal, wie sieht's bei euch aus? Wirtschaftliche Lage, macht euch das so Sorgen oder ist das eher sowas, was man denkt, ach, solange die Zimtschnecken noch da sind, ist das kein Problem?
Ja, also was das Energiesparen angeht, ich bin sowieso ziemlich sparsam, weil ich einfach keine Frierhippe bin. Das ist das gute Glück. Aber was ich nicht einsehe, ist kürzer zu duschen oder duschen auszufallen zu lassen. Mache ich nicht, kommt nicht in Frage.
Klare Kante, lieber Robert Habeck. Irgendwo müssen wir ja auch mal einen Strich ziehen. Wie ist das bei Ihnen? Machen Sie sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage?
An sich nicht, nein. Ich denke, man kann vieles selber steuern. Das ja. Mit dem Duschen auf jeden Fall. Und ich heize auch selten meine Wohnung. Meistens komme ich sehr gut klar. So ein bisschen Decke oder Pullover mehr und anziehen.
Ich sehe schon, ich muss mir hier wahrscheinlich mal eine Scheibe von dem einen oder anderen abschneiden.
Ich mag diesen Optimismus aber.
Das, ja, das auch, das finde ich gut.
Ja, und dass sich auch eine Schlange bei Zimtschnecken bildet, die einen gewissen Preis haben, zeigt ja auch, dass Leute ja jetzt noch nicht so komplett deprimiert sind. Ne?
Reiner Eskapismus, Florian.
Ja, das stimmt.
Ich habe ja die Filialleiterin gefragt, ob das nicht irgendwie ein bisschen komisch ist, mitten in einer Wirtschaftskrise einen Edelzimtschneckenladen zu eröffnen. Und sie hat gesagt, naja, die Leute gehen vielleicht da nicht mehr für 20, 25 Euro essen. Stattdessen nehmen sie sich eine Zimtschnecke mit und trinken dazu zu Hause einen Kaffee. Weiß jetzt nicht, ob die Theorie stimmt. Wenn Mensch und denn schon, ne?
Also wirtschaftlich gesehen macht das schon Sinn. 20 Euro weniger.
Das stimmt allerdings. Na gut, also warten wir es einfach ab, was auf uns zukommt. Und jetzt würde ich sagen, richten wir unseren Blick nochmal auf positive Dinge in der Zukunft. Was passiert eigentlich in Nordrhein-Westfalen? Und wir haben zwei Sachen für euch rausgesucht. Wenn ihr nicht wisst, was ihr dieses Wochenende oder die Woche machen sollt, dann haben wir jetzt zwei Tipps für euch.
Was geht?
Ja, unser Blick geht nach Westfalen. Das, wenn man hier in die Bahn, also hier in Düsseldorf, wo wir gerade ja produzieren, in die Bahn steigt, ist man ja sehr, sehr schnell in Hamm. Und dort findet das Herbstleuchten statt. Sehr, sehr schnell in der Theorie.
Sehr, sehr schnell in der Theorie. Naja, ich meine, eine Stunde braucht man schon, ne?
Ja, aber das ist
und dann ist man auch erst am Hauptbahnhof in Hamm. Also finde ich jetzt auch sehr interessant, deinen Optimismus an der Stelle, du als Bahnfahrer. Aber gut,
auf jeden Fall.
Es würde sich aber lohnen, weil nämlich im bekannten Maxi-Park, den kennt ihr vielleicht, der mit dem Glaselefanten, bis zum 1.11. noch das Herbstleuchten stattfindet. Und das ist wirklich eine Reise wert.
Ich habe mir Bilder angeguckt, also ich war jetzt selber noch nicht da, aber es sieht sehr, sehr schön aus. Da werden so Lichterwelten geschaffen in diesem Park mit LED-Lampen und ganz vielen Installationen. Unter anderem auch dieser Glaselefant, für den dieser Park ja auch bekannt ist, der wird in unterschiedlichsten Farben angeleuchtet. Natürlich auch, wenn es dunkel wird, ab 19 Uhr geht das dann immer los.
Sieht ziemlich irre aus.
Also das Bild war schon war so sehr cool, ja.
Ja, es sind LEDs.
LED-Lampen.
Es sind LEDs, genau. Aber die Frage stellt sich natürlich immer so. Eintritt, Erwachsene zahlen 2 Zimtschnecken, 8 Euro. Und Kinder 3,80 Euro. Online kann man aber ein ermäßigtes Ticket buchen.
Ja, und dann kommen wir zum zweiten Veranstaltungstipp, den wir mitgebracht haben. Das ist der Fettmarkt in Warendorf. Fettmarkt. Sehr schöner Name. Ich habe das mal nachgeguckt. Der Fettmarkt, den gibt's schon seit 365 Jahren in Warendorf. Und der Name, ich fand den so spannend, der kommt daher, weil eben vor 365 Jahren beim ersten Markt wurden da sehr, sehr fette Tiere verkauft. Und dann so kreativ, wie die Leute da waren, haben sie den halt Fettmarkt genannt.
Ein mega guter Spin-Doktor war da vor 365 Jahren am Start und hat sich überlegt, so, welchen Instagrammable-Namen nehmen wir denn jetzt mal für unseren neuen Markt?
Ja, aber es ist sehr schön. Es geht heute los, bis Mittwoch noch.
Ja, genau. Und kann man sich im Grunde vorstellen wie eine Kirmes mit ein bisschen was dazu. Es gibt am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Am Montag ist Familientag. Am Dienstag gibt's ein Feuerwerk. Und dann, Trommelwirbel Florian, kommen wir zum Fettmarkt-Mittwoch. Was ist das?
Es ist ein sehr schöner Tag. Also da gibt es dann einen Trödel in der Altstadt den ganzen Tag über bis 16 Uhr. Es gibt so kleine, ich stelle mir das vor wie so kleine Stände, wo es so ganz viele unterschiedliche Dinge gibt. Kram- und Landwirtschaftsmarkt heißt das dann offiziell.
Da gibt es einfach Kram.
Ja, gibt es Kram, Krammarkt. Ja. Also da muss man auch nicht einfach das mit dem falschen Namen verkaufen. Da gibt es halt Kram. Das ist sehr schön.
Was man nicht
und es
braucht.
Gibt immer noch die Kirmes von 10 bis 20 Uhr in Warendorf.
So sieht's aus. So, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Episode. Da bleibt eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter.
Ja, es ist wirklich nicht kalt in diesen Tagen, aber auch nicht trocken. Also es soll jetzt immer wieder regnen. Jetzt gerade kommt die Sonne raus, aber ich sehe da hinten, hinter Motel One hier, sehe ich schon eine graue Wolke, ziemlich düster. Also es ist sehr wechselhaft, aber warm. Also morgen kommen wir auf 18 bis 19 Grad und am Montag, ich habe das auch nochmal gecheckt, Du hast das ja aufgeschrieben. Ich habe das nochmal gecheckt. 23 Grad Mitte Oktober.
Schon absurd, ne?
Ja, aber Regen. Also ja. Nicht ganz kurze Hose.
Eine schöne warme Dusche für die Leute, die im Fitnessstudio nicht mehr duschen wollen. Kann man rausgehen und sich zuregnen lassen. Das war der Aufwacher am Wochenende, live aus der Stadtbibliothek in Düsseldorf.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann erzählt doch jemandem vom Aufwacher-Podcast. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, das hilft uns immer sehr. Vielen Dank.
Und wie immer, wenn ihr uns was sagen möchtet, die Leute im Raum können uns natürlich direkt anquatschen. Die Leute, die nicht im Raum sind, können uns eine Mail schreiben an aufwacher@rp-online.de. Das kommt dann direkt in mein Postfach.
Und die werden gelesen.
So sieht's aus, ja. Teilweise, also hauptsächlich meistens auch beantwortet, wenn ich es nicht vergesse. Aber ja, nein, eigentlich, ich antworte eigentlich immer, früher oder später.
Ich bin Florian Pustlauk.
Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schönes Wochenende.
Ciao, ciao.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de
Well, who do you think is your favorite princess?
You.
Ich bin Miriam Dabotwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.